ich möchte gern beten. Jesus, hab Dank, dass du hier mitten unter uns bist. Hab Dank, dass du ein lebendiger Gott bist. Und wir bitten dich darum, dass du redest zu jedem von uns, so wie wir es brauchen, so wie wir vor dich gekommen sind, Herr. Segne du uns. Amen. Ja, verbunden mit Weihnachten gibt es zwei große Irrtümer. Und bevor wir ins neue Jahr starten, möchte ich die gerne ausräumen. Der erste große Irrtum in Verbindung mit Weihnachten ist, an Weihnachten ist ein Baby geboren. Und der zweite große Irrtum, es wird alles gut. Also diesen zweiten Punkt, den wird der ein oder andere vielleicht schon über die Feiertage erlebt haben. Nur deswegen, weil Weihnachten ist und sich alle so romantisch fühlen, wird nicht automatisch alles gut. Nicht alle Befindlichkeiten sind weg und nicht alles, was so in der Vergangenheit passiert ist, ist plötzlich ausgelöscht. Man ist eben doch noch, wer man ist. Aber auch theologisch ist das ein Irrtum. Dabei hat doch alles so gut angefangen. Wir waren ja letzte Woche bei der Christvesper an Heiligabend um 14 Uhr, nicht so viele im Gottesdienst, aber der Predigttext, über den ich da gepredigt habe, der war so verheißungsvoll. Da steht nämlich im Jesaja 9 ab Vers 1 folgendes, eine Prophetie auf Weihnachten hin. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst große Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ach, was für eine schöne Prophetie, die Gott da geschenkt hat. So nett. Und es ist auch so genial, weil es ausblicken lässt auf das, was Gott vorhat, auf das, was Gott möchte, was Gott will und das, was ja kommen wird. Na, dann ist doch alles gut, oder? Könnte man sagen. Da könnte man sich doch schon mal freuen. Ja, wenn uns nicht die Bibel mit einem Schuss Realität beisteuert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Musical. Oder wer nicht hier war, vielleicht erinnert ihr euch an das Krippenspiel bei euch im Ort. Wie endet das handelsübliche Krippenspiel? Mit welcher Szene endet das handelsübliche Krippenspiel? Wer kann es mir sagen? Ihr könnt nicht wirklich falsch sein. Also, ist wie immer. Wir sind ja nicht in der Schule. Mit dem Stall, genau. Und wer kommt zuletzt in den Stall? Die Weisen kommen als letztes. Und soll ich euch was sagen? Gott sei Dank hört das Krippenspiel an der Stelle auf. Denn wenn es noch ein bisschen weitergehen würde, müssten wir eine Altersbeschränkung einführen. Und dann dürften die Kinder nicht mehr dabei sein. Ich lese euch mal vor, wie es weitergeht. Nachdem die Sterndeuter fortgezogen waren, kam ein Engel des Herrn im Traum zu Josef und befahl ihm, steh schnell auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten. Bleibt so lange dort, bis ich dir etwas anderes sage. Denn Herodes lässt das Kind suchen und will es umbringen. Da brach Josef noch in der Nacht mit Maria und dem Kind nach Ägypten auf. Dort blieben sie mit Jesus bis zum Tod von Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch seine Propheten angekündigt hatte. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Herodes war außer sich vor Zorn, als er merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten. Er ließ in Bethlehem und Umgebung alle Jungen, die 2 Jahre oder jünger waren, umbringen. Denn nach den Angaben der Sterndeuter musste das Kind in diesem Alter sein. Auf diese Weise erfüllte sich, was Gott durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hatte. Laute Schreie hört man in der Stadt Rama. Weinen und Klagen nehmen kein Ende. Rahel weint um ihre Kinder, sie will sich nicht trösten lassen, denn ihre Kinder wurden ihr genommen. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm wieder ein Engel des Herrn und befahl ihm, steh auf und kehre mit dem Kind und seiner Mutter heim nach Israel. Die Leute, die das Kind umbringen wollten, sind tot. Josef gehorchte und ging mit Maria und dem Kind nach Israel zurück. Unterwegs aber erfuhr er, dass Archelaus, der Sohn von Herodes, nun König von Judäa geworden war. Da bekam Josef Angst, dorthin zu gehen. Nachdem Gott noch einmal im Traum zu ihm gesprochen hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa. So kamen sie in die Stadt Nazareth und ließen sich dort nieder. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was Gott durch die Propheten angekündigt hatte. Man wird ihn den Nazarener nennen. Ja, wenn man das so liest, da bleibt von der Freude der Prophetie nicht so viel übrig. Und auch von dem Krippenspiel, von dem beschaulichen Krippenspiel bleibt leider nicht so viel übrig. Jesus, der Sohn Gottes, muss Israel verlassen, schon als Baby. Bethlehem wird zur Todesfalle für alle Zweijährigen und darunter. Und bei seiner Rückkehr muss der Sohn Gottes wieder vor Gewalt fliehen und kann nicht nach Bethlehem oder nach Jerusalem, wo man denkt, es wäre vielleicht angebracht. Nein, er muss in Nazareth wohnen, am übelsten Flecken. Nazareth wird außer in der Bibel, bei den Geschichtsschreibern sonst nicht erwähnt. Das ist eine Stadt, die nicht erwähnenswert war. Das war, ja, heute würde man sagen, Jesus ist in den Slums aufgewachsen, im Ghetto. Über diese Stadt hat keiner geschrieben. Warum so krass? Warum muss es diesen heftigen Übergang geben? Es wäre doch schön gewesen, wenn es so ein bisschen so einen seichten Übergang, also wenn so ein bisschen was passiert und so, und dann langsam wäre es irgendwie wieder härter geworden, sodass man merkt, es ist auch wirklich diese Welt. Es ist nicht ein Traum. Die Antwort hat mit unseren zwei Irrtümern zu tun. Das erste ist, an Weihnachten ist ein Baby geboren. Man könnte sagen, rein biologisch ist es ja wahr, es ist ja ein Baby. Jesus ist als Kind auf die Welt gekommen, wir haben das gerade gesungen und wir haben es gehört und so weiter. Und vor allen Dingen für die Hirten und für Maria und Josef war das absolut so. Aber an dem, was rundherum passiert, merkt man, es passiert da gerade etwas Größeres. Was da gerade passiert, ist eine Nummer größer, als dass ein Baby geboren wird. Gott bricht in unsere Welt. Und man hat das Gefühl, diese Welt wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Diese Welt kann es nicht ertragen. Ich meine, so ein kleines Baby, ich bitte euch, da kann doch keiner was dagegen haben, oder? Dem kann man doch nichts wollen. Aber Gott bricht in diese Welt. Und das ist was anderes. Ich meine, man hätte doch wirklich sagen, komm, Herodes, der ist ein paar Jahre später gestorben. Er hätte noch ein paar Jahre. Der war schon ein alter Mann. Muss der Angst haben vor einem Baby? Ich bitte euch, bis das Kind so groß ist, dass es König werden kann, selbst wenn das eine Prophetie ist, dass der König wird, bis das Kind König wird, ist es doch, der ist ja schon lange tot, das müsste er doch gewusst haben. Und trotzdem packt ihn die Angst. Trotzdem sorgt er dafür oder will dafür sorgen, dass es nicht aufwächst. Da, wo der lebendige Gott ist, da, wo Jesus genannt wird, und bekannt wird von Menschen, die an ihn glauben, da passiert etwas. Da gibt es eine Auswirkung. Da merken Menschen nämlich, es geht um Entscheidung. Da merken Menschen, da hinterfragt jemand mein Leben. Da hinterfragt jemand meine Art zu leben. Da merken Menschen, da könnte eventuell etwas nicht in Ordnung sein mit meiner Verbindung zu Gott. Das ist interessant. Es gibt so viele Religionen. Aber bei Jesus ist das irgendwie, und bei den Israeliten, die haben noch nicht von Jesus geredet. Aber warum auch immer, aber es ist so. Die Israeliten sind bis heute immer wieder in Schwierigkeiten. Dieses kleine, unbedeutende Völkchen kommen immer wieder in Schwierigkeiten, werden immer wieder versucht auszurotten. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Warum? Warum muss das selbstbewusste große römische Reich diesen Landstrich Israel, dieses Handtuch am Mittelmeer, Jerusalem schleifen, die Stadt zerstören, die Menschen umbringen und alle Israeliten, alle Juden aus diesem Landstrich vertreiben und gesetzlich festlegen, dass sie diesen Bereich nicht mehr betreten dürfen? Warum? Ist das nötig? Kann man nicht mehr Größe erwarten von so einem Weltreich? Was hat die umgetrieben? Was hat die Russen umgetrieben, so gegen die Juden zu sein? Was hat die Deutschen getrieben, so gegen das jüdische Volk zu sein, sie unbedingt ausmerzen zu wollen? Was ist das? Was ist das, was Christen, das dafür sorgt, dass Christen immer wieder verfolgt werden? Ich meine, Christen sind ja jetzt keine, wenn sie an Jesus dran sind, es gibt auch Christen, wissen wir aus der Geschichte, dass es auch Christen gab, die mit Gewalt versucht haben, den Glauben auszubreiten. Aber wenn man jetzt mal guckt, wo Christen verfolgt werden. Das sind Hauskreise, die treffen sich in Häusern, die beten Gott an, die lesen Bibel. Warum muss man die verfolgen? Sind die gefährlich? Warum ist die Bibel in so vielen Ländern verboten? Warum ist die Bibel, ist dieses Buch so gefährlich? Nee. Aber der Gott, der dahinter steht, der ist gefährlich. Der ist nämlich lebendig. Das ist nämlich nicht nur eine Theorie. Es ist nicht nur irgend so ein Hirngespinst von so ein paar, sondern man merkt, da wo Jesus bekannt wird, da passiert etwas. Da steht etwas dahinter. Da steht ein lebendiger Gott dahinter, der mich hinterfragt. Jesus erzeugt ein Klima der Entscheidung. Ein Klima der Klärung, und das kann für den einen gut sein und zum Segen werden, der sich darauf einlässt. Und er sagt, ja Gott, ich will mit dir leben. Für die, die sich darauf einlassen. Und für die anderen wird es zur Belastung. Die sagen, auf keinen Fall will ich das. Die bleiben in dieser Unklarheit. Jesus ist der Finger in der Wunde, von dem du dich entweder verarzten lassen kannst oder der unangenehm drückt, der dieses Gefühl zurücklässt, da ist erst nicht in Ordnung. Da ist was nicht fertig. Jesus ruft eine Reaktion hervor und deswegen warnt er auch seine Jünger und sagt ihnen, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist genau so ein Ding. Also die Jünger, die haben sich um die Witwen und die Waisen, um die Armen gekümmert. Die haben sich um die ausgesetzten Kinder gekümmert. Man hätte sich doch freuen können. Ja, also jeder Machthaber hätte doch sagen müssen, das sind welche, die engagieren sich irgendwie. Aber die wurden trotzdem verfolgt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Es wird nicht einfach nur ein Baby geboren. Das wäre nicht so schlimm. Gott bricht in unsere Welt. Und das verändert was. Und was ist jetzt unser Anteil daran? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unser Ding? Was machen wir jetzt damit, dass wir das wissen? Das Erste ist entscheiden. Die Frage steht uns auch immer wieder im Raum, uns zu entscheiden für Jesus. Für die Klärung, für diese Beziehung mit Gott. Und das Zweite, Jesus fröhlich zu bekennen. Zu Jesus zu stehen. Auf Arbeit, in der Schule, überall da, wo wir sind. Ganz natürlich. Nicht aufgesetzt und frömmelnd und bedrückend und nachsteigend und irgendwie den Leuten irgendwie noch aufdrücken, hier muss ich dir noch mal was... Nein, einfach zu Jesus stehen. Dazu stehen, dass ich Christ bin und dass ich Jesus liebe, dass mein Leben von Jesus geprägt ist. Dazu zu stehen. Und das wird, wenn wir das tun, Jesus sagt es wird etwas bewirken, weil Gott dahinter steht, weil ein lebendiger Gott dahinter steht. Es wird dafür sorgen, dass Leute sich lustig machen, und der eine oder andere hat das sicherlich schon erlebt, dass Leute sich lustig machen und dass sie sich auch darüber ärgern und komisch darauf reagieren, obwohl es doch eigentlich gar keine Bedrohung ist. Wenn Leute vom Buddhismus reden, hat keiner ein Problem. Wenn Leute von anderen Dingen reden, von anderen Religionen reden, okay, Islam ist wahrscheinlich gerade in Deutschland auch nicht so, aber wenn du von Jesus redest, das macht etwas. Und trotzdem sind wir ja aufgefordert, zu Jesus zu stehen, ihn zu bekennen. Der zweite Irrtum von Weihnachten, es ist alles gut oder es wird alles gut. Nein, es ist leider nicht alles gut. Auch nach 2000 Jahren noch nicht. Es ist einiges besser geworden, das kann man schon sagen. Wenn man sich mal so die Welt anguckt, wie sie sich entwickelt hat, muss man sagen, Klimawandel mal abgezogen, so von dem, wie wir miteinander umgehen und so weiter, es gibt noch sehr viel Unrecht auf der Welt, aber es ist besser geworden. Aber Gewaltbereitschaft, niedere Beweggründe, Selbstsucht gibt es immer noch. Und das, was der Herodes damals gemacht hat, dass er einfach die Kinder da hat alle umbringen lassen, das klingt unglaublich grausam, aber irgendwie denkt man so, es hätte jetzt auch aus den Nachrichten kommen können. Man findet das gar nicht so abwegig. Es hätte irgendwo in Afrika, Boko Haram oder was weiß ich, oder IS, man wird es ihnen zutrauen, oder zum Teil haben sie es ja wahrscheinlich auch gemacht. Massenweise Menschen ermordet, das gibt es immer noch. Und das hat auch nachdem der Herodes da gestorben ist, mit seinem Nachfolger, mit seinem Sohn, hört das ja nicht auf. Der Archelaus, ich weiß nicht, wer von euch weiß, was das für ein Typ ist, aber der hat im Endeffekt im besten Sinne seines Vaters weitergemacht. Da gab es einen Aufstand von Pharisäern und Schriftgelehrten am Tempel, hat er einfach mal 3000 Leute ermorden lassen. Ja, Ruhe, einfach mal. Die hatten keine Skrupel, Leute umzubringen. Aber so richtig beendet ist das noch nicht. Also das gibt es immer noch. Die Gewalt gibt es immer noch. Die gibt es gerade nicht bei uns, aber die gibt es sonst überall auf der Welt. Jesus ist in erster Linie gekommen, um Frieden zu machen mit Gott. Er ist nicht in erster Linie gekommen, um Frieden zu machen in dieser Welt. Er sagt das sogar an ein paar Stellen. Dass er sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Klingt sehr martialisch, aber im Endeffekt hat er recht. Es ist eben immer wieder, wenn wir zu Jesus uns bekennen, dann bewirkt das diese Reaktionen, die nicht immer positiv sind und sogar meistens irgendwie komisch und negativ. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden auf der Welt zu schaffen, sondern Jesus ist gekommen, um Frieden mit Gott zu schaffen. Dass die Beziehung zu Gott geklärt wird und ja, klar wird. Hat sich's also mit dem Frieden? Ist Frieden gar nichts, mit dem wir was zu tun haben? Doch. Doch wir sind nämlich aufgefordert, Frieden zu schaffen. Ja, zu schaffen, das klingt jetzt ein bisschen überfordernd, aber Jesus sagt es in der Bergpredigt ziemlich klar. Selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Barmherzigen, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sind aufgefordert, Frieden zu suchen, wie es die Jahreslosung zeigt. Das ist eine schöne Überleitung. Ja, die Jahreslosung, suche den Frieden und jage ihm nach. Wir sind aufgefordert, den Frieden zu suchen und zu jagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf der Jagd war. Mein Vater ist Jäger. Das ist manchmal eine echt sehr anstrengende Geschichte. Da muss man sich auf den Weg machen. Da muss man Spuren lesen. Muss man leise sein. Das dauert unglaublich lange. Braucht Geduld. Ganz viel Kraft. Das ist nicht mal so nebenbei gemacht. Es ist nicht mal so eben gejagt. Und auch Suchen ist manchmal schon im Haushalt eine kleine Überforderung, wenn der Schlüssel weg ist oder irgendwas. Und so ist es auch mit dem Frieden. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Streit. Frieden muss immer wieder gesucht und errungen werden. Und am Ende muss man sagen, ist Frieden, das ist so ein bisschen wie Wasserschöpfen mit dem Sieb. Das Sieb wird nass, aber man hat immer das Gefühl, das zerrinnt so schnell. Frieden ist so leicht zu zerstören wieder. Frieden ist flüchtig, leicht zu stören und mühsam immer wieder zu erreichen. Und trotzdem sollen wir Frieden suchen und Frieden jagen, dem Frieden nachjagen, Frieden stiften. Wann? Heute, jetzt. Das gilt auch für die Entscheidung. Entscheidung für Jesus. heute und jetzt. Paulus schreibt es dann, schreibt, es fällt mir die Bibelstelle nicht ein, ah ja doch, kauft die Zeit aus, genau, kauft die Zeit aus. Was heißt das? Das heißt, dass wir den Tag heute nutzen sollen, das, wo ich jetzt gerade stehe. Ich brauche mir nicht vornehmen, den Frieden irgendwann zu suchen. Frieden zu suchen fängt jetzt an, in der Begegnung mit dem Nächsten. Wie begegne ich dem Nächsten? Wie begegne ich dem, mit dem ich Probleme habe? Wie begegne ich dem, mit dem ich schon eine lange Geschichte habe? Da geht's los. Und mit der Entscheidung für Jesus geht's auch jetzt los. Ich brauche mich nicht darum zu grämen, dass es gestern nicht funktioniert hat und vorgestern und jetzt die ganze Weihnachtszeit, da hatte ich irgendwie nicht so richtig Zeit, mich irgendwie mit Gott zu reden. Das kann ich alles, das kann ich lassen. Brauche ich nicht machen. Und ich muss mir auch nicht Gedanken machen, was irgendwann kommen wird. Jesus sagt, der heutige Tag hat genug Sorge. Heute ist der Tag, wo ich mich entscheide. Und heute ist der Tag, wo ich den Frieden suchen soll und dem Frieden nachjagen soll. Jetzt könnte man ja sagen, oh, jetzt bräuchte ich aber irgendwie noch so ein, das ist ja eine ganz schöne, das ist nur Aufforderung, ne? Entscheiden, Frieden suchen. Wie soll ich das denn alles machen? Bin ich ein bisschen überfordert mit. Es gibt in allen drei Abschnitten einen Trostsatz. In der Luther-Übersetzung steht, wie geschrieben steht. Zu jedem der drei Begebenheiten, der Flucht, dem Wiederkommen, auch dem Kindermord dazwischen, da steht immer, wie geschrieben steht. Gott ist der Herr der Geschichte. Er führt seine Sache zum Ziel. Und du musst nicht überfordert sein, weder mit dem Frieden suchen noch mit der Entscheidung. Du darfst fröhlich wie ein Kind und unbedarft wie ein Kind zu Gott kommen, zu Jesus kommen, um Kraft bitten und erwarten, dass er da ist. Er führt seine Sache zum Ziel. Er ist der Herr der Geschichte. Er wusste es schon im Alten Testament, dass das passieren wird, dass ein Kind geboren wird, dass er selbst auf die Erde kommt und dass diese Dinge passieren. Gott wusste es. Du wirst nicht allein Frieden suchen müssen. Du wirst es gar nicht können. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir können keinen Frieden schaffen und auch nicht. Wir brauchen Jesus dazu. Und du wirst aber auch im Bekenntnis nicht allein gelassen. Und wenn die Leute komisch reagieren und wenn die Leute lachen, dann wirst du nicht allein gelassen. Gott ist mit uns unterwegs. Amen. Ich würde gern mit euch beten und wem das möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen. Herr Jesus, hab Dank, dass du als Kind, aber als der lebendige Gott gekommen bist auf diese Erde. Und dass du diese Entscheidung herausforderst. Dass du uns herausforderst in unserem alltäglichen Gehen und Leben. Herr Jesus, hab Dank, dass du mit uns in die nächste Zeit gehst, dass du hier bist. Hab Dank, dass wir diese Entscheidung nicht ohne dich treffen müssen und dass auch das Friedenssuchen mit dir geht, dass du dabei bist und dass du uns überhaupt die Kraft dazu gibst, den Frieden zu suchen. Wir wollen dich auch darum bitten, dass du uns Kraft gibst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns klare Augen gibst, zu sehen, wo Frieden zu stiften ist, dass du uns klare Augen gibst, wo Menschen sind, die dich noch gar nicht kennen, die von dir keine Ahnung haben, die dir noch nicht begegnet sind. Und bitte gib uns die Kraft dazu, dass wir zu deinen Händen und Füßen werden, dass wir da, wo wir sehen, helfen und trösten diejenigen, die alleine sind, trösten diejenigen, die Leid erleben, die Angst haben. Jesus, wir bitten dich, dass du uns aussendest und dass du uns an die richtigen Orte schickst. Wir bitten dich, dass du uns befähigst, als Kinder Gottes erkannt zu werden. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für dieses nächste Jahr und bitten dich, dass du uns an die Orte bringst, wo du uns haben möchtest. Amen.